Familiensitz. Lautlingen, Juli 1943. Am 5. Juli 1943 schnauft eine Dampflok der Reichsbahn die Steigungen der Schwäbischen Alb hinauf. Es ist ein warmer Tag, aber der Himmel zieht sich im Lauf des Vormittags zu. Klaus Graf Stauffenberg, bandagiert, auf einen Stock gestützt, von seiner Verwundung gezeichnet, fährt die seit Kindheitstagen vertraute Strecke. In Sigmaringen ragt das Schloss über der Donau auf. Der schmucke Bahnhof kündet vom Eisenbahnfieber der Gründerzeit, das auch die entlegenen Dörfer der Alb erfasst hat. Im Tal der Schmaie steigt die Strecke noch einmal eine Stunde an, zur Wasserscheide zwischen Donau und Neckar, bis bei Ebingen der höchste Punkt überwunden ist und es wieder steil ins Tal geht. So steil, dass die Lokomotive in der umgekehrten Richtung manchmal hängen bleibt, kläglich tutet und mit einem zusätzlichen Triebwagen abgeschleppt werden muss. Hier leuchten die weißen Kalkfelsen des Albtraufs und im Tal liegt Lautlingen, ein schwäbisches Nest mit rund 1000 Einwohnern. Sobald der Zug über das Lautlinger Viadukt in den Ort einfährt, sieht man bereits den Familiensitz der Stauffenbergs, ein grundsolider, quadratischer Biedermeierbau mit Walmdach, umgeben von einem Geviert alter Mauern, dazu efeu bewachsene Ecktürme, Ställe, Gesindehaus und ein fachwerkverziertes Forsthaus. Am unteren Ende des Grundstücks fließt der Meßstettener Talbach vorbei. Eine Holzbrücke führt darüber. Im Garten hat der alte Stauffenberg bis zu seinem Tod noch Unkraut gejätet, Obstbäume gepfropft und im rauen Klima der Alb sogar Artischocken gezogen. Nur einen Steinwurf vom Anwesen entfernt liegt auch die katholische Pfarrkirche St. Johannes mit ihrem barocken Zwiebelturm und dem Familiengrab der Schenken von Stauffenberg. Lautlingen ist Diaspora, eines von zwei katholischen Dörfern inmitten einer evangelischen Gegend. Klaus Graf Stauffenberg liebt diesen Ort. Hier haben er und seine älteren Brüder, die Zwillinge Berthold und Alexander, jedes Jahr ihre Sommerferien verbracht. Hier kann er sich nun mehr als einen Monat lang von seinen Verletzungen erholen, umgeben von seiner Familie. Wie immer, wenn ein Besucher sich angekündigt hat, ziehen Hausbewohner und Gäste zum nahegelegenen Bahnhof und warten an der Bahnsteigschranke. Nach der glücklichen Begrüßung des Heimkehrers wird das Gepäck auf den alten Eselskarren verladen, auch wenn es den Esel, auf dem Stauffenberg noch als Kind geritten ist, schon lange nicht mehr gibt. Nun geht es entlang der kleinen Textil- und Trikotfabriken, die dem Dorf Arbeit und bescheidenen Wohlstand gebracht haben, am Kronenwirt vorbei, durch das obere Tor in den Schlossgarten. Hier warten auch Gräfin Caroline, 68, Stauffenbergs Mutter, und seine Tante Alexandrine, 70, eine Rotkreuz-Oberin, die stets ihre weiße Schwesternhaube trägt, beide aus traditionsreichem baltischem Adelsgeschlecht. Es bleibt aber wenig Zeit, denn Stauffenberg kommt gerade rechtzeitig zur Firmung seines ältesten Sohns Berthold, der zwei Tage zuvor 9 Jahre alt geworden ist. Für den Jungen, dem niemand vorher etwas erzählt hat, ist das eine freudige Überraschung. Jetzt darf er mit Vater und Mutter in einem gemieteten Wagen zur Ebinger Stadtpfarrkirche fahren, wo der Bischof, der nur alle 4 Jahre seine Aufwartung macht, die Firmlinge aus der ganzen Gegend erwartet. Die folgenden Wochen verbringt Stauffenberg noch häufig im Bett. Sein Zimmer im 2. Stock hat einen Blick nach Südosten. Er sieht den Kirchturm, das Viadukt, das Meßstettener Tal und eine bewaldete Anhöhe, die von den Einheimischen nur Shard genannt wird. Dort ist er als Schüler oft gewandert. Seine Cousine Olga, als Studentin zu Besuch, erinnert sich, wie sie einmal die Fenster seines Krankenzimmers aufgerissen hat und von Stauffenberg scherzhaft verdächtigt wurde, nun auch dem Lüftungswahn seiner Mutter verfallen zu sein. Es war kühl an diesem Tag, erzählt sie, und wohl noch häufiger in diesen Wochen. Die Wetterstation im nahegelegenen Bingen verzeichnet den Juli als den verregnetsten Monat des ganzen Jahres. Nach und nach aber nimmt Stauffenberg am Leben des Hauses teil. Die Schulferien haben begonnen, seine Kinder spielen mit ihren Klassenkameraden im Hof. Unter der großen Rotbuche und am Nordturm der Umfriedungsmauer, wo auch Stauffenberg sich als Schüler eine Ecke zum Lesen und Philosophieren eingerichtet hatte. Mika, die Frau des Bruders Berthold, ist mit ihren Kindern Alfred und Elisabeth ebenfalls da. In Kniestrümpfen und kurzen Hosen sitzt Stauffenberg inmitten der Kleinen unter den Apfelbäumen im Garten. Seine Beine sind von Narben bedeckt, ein Tuch unter der schwarzen Klappe schützt noch die verletzte Augenhöhle, er wirkt abgemagert. Die Tatsache, dass ihm in München bald eine Armprothese angepasst werden soll, beschäftigt die Fantasie der Kinder. Laut überlegen sie, wer sich die erste Watschen mit der Holzhand einfangen wird. Franz Ludwig meint sich sogar zu erinnern, dies als scherzhafte Drohung einmal vom Vater selbst gehört zu haben. Die Mutter ist von diesem Gerede allerdings schockiert. Langsam kehren Stauffenbergs Lebensgeister zurück. Hartnäckig übt er das Schreiben mit der linken Hand und das Ankleiden mit Hilfe der Zähne. Unwirsch lehnt er die Unterstützung, die ihm angeboten wird, immer wieder ab. Beim sonntäglichen Kirchgang, wo die Stauffenbergs in ihrer Patronatsloge oberhalb des Chors sitzen, bereitet ihm das Ablegen des Dolches, der zur Uniform gehört, zunächst besondere Mühe. Er würde jedoch nie mit Waffe in die Kirche gehen. Auf längeren Spaziergängen in der Umgebung schätzt er die Entfernungen mit dem verbliebenen Auge. »Meine Kräftigung schreitet rüstig voran«, schreibt er am 20. Juli an einen Freund. »Die weniger hohen Berge habe ich schon bestiegen, und Stock brauche ich keinen mehr.« Die große Herausforderung bleibt allerdings der Hersberg, dessen weiße Felsen über dem Ort aufragen und zum steilen Aufstieg auf dem Muli-Pfad einladen, wo in den Jahren zuvor sogar Gebirgsjäger mit ihren Maultieren ihre Übungen abgehalten haben. Der Lautlinger Alltag verläuft in beruhigenden Ritualen. Da sind die großen Tafelrunden im Esszimmer, wo die Kinder zu schweigen haben. Der Mocker nach dem Mittagessen im Garten, wo Gräfin Caroline die Runde schon mal auffordert, beim Erbsenpulen zu helfen. Alle zusammen, dann sind wir in 5 Minuten fertig. Die Abende vor dem Jugendbildnis der schönen Valerie, wie Stauffenbergs längst verstorbene Großmutter genannt wird. Oder Hausmusik am Alt-Wiener Flügel in der sogenannten Halle. Gräfin Alexandrine in ihrer Schwesterntracht macht sich täglich im Hof zu schaffen und hilft dem Gärtner. Caroline empfängt viele Gäste und besucht die Familien im Dorf, die bei Krankheit und Not auf ihre Hilfe zählen können. Hitlers Volksgemeinschaft, sagt sie einmal, braucht kein Mensch. In Lautlingen sei die Volksgemeinschaft zwischen Adel und Dorfbewohnern doch schon längst verwirklicht. Der Krieg und das Verhängnis des Dritten Reichs wirken hier so fern, wie sie überhaupt nur sein können. Aber Klaus Graf Stauffenberg weiß, dass ihn schwere Aufgaben erwarten. Aus Berlin hat ihn bereits im Mai ein Ruf ereilt, der weit mehr bedeutet als nur eine neue Stelle im Generalstab, die er nach seiner Genesung antreten soll. Und sein Entschluss, diesem Ruf zu folgen, steht bereits fest. Am 9. August ist er wieder im Münchner Krankenhaus, wo er sich ein Glasauge anpassen lässt. Auch die geplante Handprothese wird hier besprochen, aber diese Operation muss um 4 Wochen verschoben werden, weil ein Splitter im rechten Arm zu eitern beginnt. Als Stauffenberg das hört, wartet er nicht länger und nimmt den nächsten Zug nach Berlin.